The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 13. Mai.
Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht.
Die heimliche Hymne Nordrhein-Westfalens, das Steigerlied. Am Sonntag wird im bevölkerungsreichsten Bundesland der Republik ein neuer Landtag gewählt. Die Wahl in Nordrhein-Westfalen ist nicht irgendeine Wahl. Es gilt das ungeschriebene Gesetz, wer in NRW regiert, der hat gute Chancen auf das Kanzleramt. Armin Laschet musste bei der letzten Bundestagswahl schmerzlich feststellen, dass das nicht immer so ist. Ob sich Hendrik Wüst davon abschrecken lässt, bisher unbekannt.
Also seit über 70 Jahren ist die CDU Nordrhein-Westfalen, ist unser Land das soziale Gewissen der Republik.
Ohne Wahl kam Hendrik Wüst letzten Oktober ins Amt, als er die Regierungsgeschäfte von Armin Laschet übernahm. Viel Zeit, sich zu profilieren, hatte der 46-Jährige also nicht. Rückenwind aus seiner CDU und durch die gewonnene Wahl von Daniel Günther in Schleswig-Holstein kann Wüst gut gebrauchen. In der Nähe von Münster geboren, lebt der studierte Jurist heute noch immer dort. Prognosen zeigen, es könnte ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden zwischen ihm und seinem Kontrahenten Thomas Kutschaty.
Der eine gräbt das Silber, der andere gräbt das Gold. Doch dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht, doch dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht, dem sein sie hold, dem sein sie hold.
Bei Befragungen geben knapp die Hälfte der Leute an, nicht zu wissen, wer Thomas Kutschaty ist. Das ist ein Problem, vor allem wenn man als Spitzenkandidat für die SPD antritt. Deswegen setzte Thomas Kutschaty alles auf ein Pferd und das heißt Olaf Scholz.
Na klar kommt Olaf Scholz zum Wahlkampf nach Nordrhein-Westfalen und ich freue mich drauf. Er war schon in den letzten Wochen dreimal da, er wird am 1. Mai in Nordrhein-Westfalen sein, er wird bei unserer zentralen Abschlusskundgebung in Köln am 13. Mai dabei sein und das ist für uns große Unterstützung.
Unter Hannelore Kraft war der Mann aus Essen Justizminister. Heute möchte er, der das Ruhrgebiet eigentlich noch nie so wirklich verlassen hat, NRW selber regieren. Wer gute Chancen auf den Ministersessel hat und ob Scholz und Merz Einfluss auf das gesetzte Kreuz nehmen, das weiß mein Kollege und Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker. Guten Morgen, Mac.
Hallo, Chelsea.
Du sagst ja, das ist die wichtigste Wahl des Jahres. Wer hat derzeit die Nase vorn?
Ja, Chelsea, zunächst einmal 13 Millionen Wahlberechtigte. Das ist also wirklich eine kleine Bundestagswahl. Oft sagt man es nur, hier stimmt es. Und ja, tatsächlich, wer in Nordrhein-Westfalen gewinnt, gewinnt oft auch später im Bund, stellt manchmal sogar den Bundeskanzler. Und in diesem Fall in Düsseldorf im Moment laut Umfragen die CDU leicht vorne. Hendrik Wüst, der das Amt geerbt hat von Armin Laschet, ist 2 bis 3 Prozentpunkte vor dem SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty.
Wer ist eigentlich dieser Hendrik Wüst? Was ist das für einer? Wo kommt er her?
Ja, Chelsea, der ist erstmal Westfale wie ich. Das ist schon mal grundsympathisch. Aber was er früher vor allem war, war ein schneidiger, neoliberaler, ziemlich konservativer Knochen. Als Generalsekretär in der Ära Jürgen Rüttgers, durchaus auch mit der einen oder anderen Affäre belastet, hat er sich jetzt zu einem Mitte-Kandidaten gemausert. Staatstragend, souverän, auch durchaus beliebter als in früheren Tagen und sehr abwägend, sehr moderierend. Er ist Familienvater, hat eine kleine Tochter und ist deutlich milder geworden als früher.
Ist da eigentlich ein Scholz- oder Merz-Effekt zu erwarten bei der Wahl?
Gute Frage, Chelsea. Ich würde sagen, den Merz-Effekt gibt es nicht. Wüst ist kein Merz-Freund und auch kein enger Merz-Vertrauter. Also wenn er diese Wahl gewinnt, ist es eine Wüst-Wahl. Ja, und bei Scholz ist es eher ein negativer Effekt, denn der Hype um Olaf Scholz kurz nach der Bundestagswahl ist abgeflaut. Die Werte sind gesunken in Nordrhein-Westfalen, wie in allen anderen Bundesländern auch. Das zögerliche Verhalten im Ukraine-Krieg stößt vielen übel auf und Kutschaty profitiert im Moment nicht von Olaf Scholz, obwohl er ihn auf fast jedes Plakat setzt.
Aber dabei gilt doch NRW ja eigentlich als Herzkammer der SPD. Ist das jetzt nicht mehr der Fall?
Ja, Chelsea, so richtig stimmte das nämlich nie, außer in Dortmund. Das hat schon Herbert Wehner gesagt. Dort war wirklich immer die Herzkammer, SPD regiert von 49 bis heute. Aber ein wahrlich Herzkammerland für die SPD ist Nordrhein-Westfalen insgesamt nicht. Es ist eher ein Swing State, Chelsea, da kennst du dich besser aus. 25 Jahre wurde das Land von der SPD regiert, 20 aber von der CDU. Also auf den ländlichen Gebieten im Münsterland, im Sauerland regieren die Christdemokraten, aber auch in einigen Ruhrgebietsstädten. Und die SPD, klar, gewinnt immer noch sehr stark im Ruhrgebiet und auch im Rheinland. Aber man kann einfach nicht mehr ganz klar sagen, dieses Land ist entweder schwarz oder rot.
Eine entscheidende Rolle bei der künftigen Regierungsbildung werden wohl auch die Grünen spielen. Ohne sie dürfte es wohl nicht funktionieren. Umfragen sehen sie bei bis zu 18%. Wollen die Grünen lieber Jamaika oder Ampel?
Ja, Chelsea, das ist die spannende Frage am Sonntagabend. Die Grünen sind das Zünglein an der Waage. Und ich habe das Gefühl, durch eine sehr pragmatische Realo-Spitzenkandidatin Mona Neubauer in Düsseldorf gibt es inzwischen so eine Art Äquidistanz zwischen Schwarz-Grün und Rot-Grün. Also Mona Neubauer kann sich durchaus vorstellen, mit Henrik Wüst zu regieren. Da gibt es inhaltlich Anknüpfungspunkte von den Windkraftanlagen, die Wüst sicherlich auch ausbauen will und das auch schon getan hat, bis hin zu einem früheren Kohleausstieg. Und es gibt Erfahrungen, die die Grünen mit den Roten gemacht haben früher, die nicht immer nur gut waren. Also Mona Neubauer kann sich, glaube ich, und so hören wir es, Schwarz-Grün genauso vorstellen wie Rot-Grün. Am Ende kommt es auf die konkreten Verhandlungen an.
Ja, dann sind wir gespannt auf das Ergebnis. Dazu bleiben wir natürlich im Austausch in der kommenden Woche. Vielen Dank, Mick.
Danke, Chelsea, dass ich bei dir sein konnte.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Holger Behrens vom Bundesamt für den Schutz kritischer Infrastruktur ist mein Gast. Wir sprechen über die Gefahr des großen Blackouts in Deutschland.
Wir werden vielleicht Stromausschaltungen haben für eine bestimmte Zeit mit Vorankündigungen. Ja, aber das ist wirklich definitiv absoluter Worst Case.
Unsere Börsenexpertinnen Anne Schwedt und Annette Weißbach sprechen über Panik in der Kryptoszene und neue Zahlen von Siemens. Wir wundern uns über den Bundesdigitalminister, der Influencern den Appetit verdirbt, und sprechen über Spotify, das ultimative Orakel für den ESC. Spätestens seit dem Ukraine-Krieg stellen sich viele Menschen im Alltag erstmals die Frage, wo kommen eigentlich die Energie, der Strom und das Gas her, womit wir alle Tag für Tag heizen, das Licht anmachen und mit dem auch die Industrie am Laufen gehalten wird. Und was passiert, wenn die Energieversorgung zusammenbricht, wenn eine Cyberattacke alles lahmlegt, wenn der große Blackout kommt? Es gibt sogenannte kritische Infrastrukturen, die gelten als besonders gefährdet, weil sie die Lebensadern unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft sind. Sie müssen besonders geschützt werden. Aber wie? Ich habe Holger Behrens ins Podcaststudio eingeladen. Er ist Vorsitzender des Bundesverbands für den Schutz kritischer Infrastruktur. Dessen Ziel ist es, Sicherheitsrisiken für kritische Infrastrukturen frühzeitig zu erkennen und Konzepte für den Notfall zu erarbeiten. Was das konkret bedeutet, kritische Infrastrukturen zu schützen, das wollte ich genauer von ihm wissen. Hier unser Gespräch. Hallo Holger Behrens.
Hallo, ich grüße Sie.
Wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, das in den letzten Monaten und Wochen in aller Munde gewesen ist: kritische Infrastrukturen. Zuerst einmal, welche Arten von kritischen Infrastrukturen gibt es? Wie definiert man das?
Wir müssen kritische Infrastruktur ganz weit fassen. Und zwar so, dass es eben halt wesentliche Unternehmen sind, die für die Versorgung der Bevölkerung, ja, unabdingbar sind.
Und wir reden natürlich von ganz unterschiedlichen Sektoren, also Energie oder Wasserversorgung, Lebensmittel. Die sind aber zum Teil auch wirklich eng miteinander verflochten. Wie funktioniert das als Gesamtbild? Wie kann man das verstehen?
Wir reden von sogenannten Kaskadeneffekten. Und aus unserer Sicht ist eigentlich die Energieversorgung maßgeblich. Mhm. Ne? Also wenn der Strom ausfällt, dann sind eigentlich auch alle anderen kritischen Infrastrukturen, alle anderen Sektoren betroffen.
Und das ist derzeit ganz problematisch.
Das ist definitiv problematisch.
Wie genau könnte so eine Einrichtung, eine Energieversorgungseinrichtung, angegriffen werden? Was passiert da ganz konkret?
Jetzt müssen wir erstmal überlegen, welche Angriffsszenarien wir überhaupt haben. Ne? Also wir haben auf der einen Seite klar analoge Angriffe. Das bedeutet, es dringt irgendjemand ein oder Wirtschaftsspionage, Industriespionage. All das sind diese analogen Vektoren, die auf kritische Infrastruktur und Energieversorger eingreifen können.
Naturkatastrophen haben, auch, oder?
Ja,
das
natürlich,
zählt auch dazu.
Logisch, auf jeden Fall. Das haben wir leider Gottes im Ahrtal mitbekommen, ne? Wie schlimm also Naturkatastrophen sein können auf Versorgung der Bevölkerung. Und die dritte Säule ist Cybersicherheit und Informationssicherheit.
Wer sind denn diese Angreifer in dem Fall? Wenn wir von Cybersicherheit sprechen, wer sind die Angreifer?
Da sehen wir eigentlich drei große Gruppen. Das ist einmal die organisierte Kriminalität, die aus unserer Sicht eigentlich im Moment auch immer noch die wesentlichen Angreifer sind. Wir haben im Darknet ein Franchise-System, das heißt, eigentlich kann jeder, wenn er möchte, sich eine entsprechende Software in Anführungszeichen kaufen, um angreifen zu können, also um Daten zu verschlüsseln. Man braucht nicht mehr ITler zu sein, um sowas zu programmieren. Man kauft es und man muss dann eine Provision an den Verkäufer im Darknet bezahlen bei Erfolgsfall.
Ne? Ist da dann irgendwie eine Anleitung mit dabei?
Aber wenn man sicher, nicht, ja, die helfen.
Ist ja das aber ist ein unruhigend. Service.
Es ist ein Service, der definitiv zur Verfügung gestellt wird. Das ist aus unserer Sicht sehr kritisch, ne? Weil wer möchte, kann. Ne, man muss einfach nur ins Darknet und dann war es das eigentlich. Ne? Und es ist ein Geschäftsmodell. Also das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe, klar, sind diese Schurkenstaaten. Jetzt im Moment Russland vor allen Dingen im Fokus, war aber auch schon vorher im Fokus. Und geheimdienstnahe Institutionen, die sehr, sehr gut sind. Ne? Also die können richtig gut angreifen. Und die dritten sind so diese Kiddies, die versuchen, ja, einfach mal komm ich irgendwo rein und schauen wir mal.
Wie sicher sind unsere Versorgungsnetze überhaupt?
Gehen wir einfach mal auf Stromnetz und gehen wir einfach mal weg von Cyber. Sie kennen ja alle die Stromtrassen, die Transformatoren, die mitten im Land stehen, einzeln. Und die sind ja angreifbar, physisch. Ne? Ich war vor 2 Wochen in Kenia und da geht es um die Frage, wie kann ich den Energiesektor in Kenia, also die kritische Infrastruktur, sicher machen. Da haben wir ein Projekt. Und das Hauptproblem in Kenia ist, die haben auch überall ihre Transformatoren stehen, aber die Bevölkerung bohrt diese Transformatoren an und zapft das Kühlöl, also in diesen Transformatoren ist Öl, zapft das ab und frittiert damit ihr Essen.
Oh Gott.
Daraus folgen dann natürlich auch regionale Stromausfälle, ist klar. Aber auf der anderen Seite ist das auch natürlich ein Gesundheitsproblem. Das ist in Kenia das Hauptproblem. Also anders als Cyberangriffe, das sehen die jetzt erstmal relativ gelassen. Aber viel, viel wichtiger sind diese, Vandalismus nennen die das, aus der Bevölkerung heraus.
Gut, das hängt auch mit der Lebensmittelversorgung zusammen. Ne? Sonst
natürlich
müssten die Leute es nicht machen, wenn
eben
da alles ganz vorhanden wäre. Ne?
Und dann fragen die, wie können wir das denn sicher machen? Und dann kann man eigentlich nur als Antwort sagen, ernährt eure Bevölkerung und versorgt sie.
Ja, klar. Was passiert bei uns in Deutschland, wenn morgen kein Gas und kein Öl mehr aus Russland kommen?
Nicht viel. Jetzt erstmal so, ganz grundsätzlich. Ne? Natürlich sind wir ja noch einigermaßen abhängig von der Gaslieferung aus Russland. Aber ich sehe schon, dass wir aus den Niederlanden Ersatzlieferungen bekommen, aus den USA Flüssiggas-Ersatzlieferungen bekommen. Ich denke, das wird kein Blackout-Szenario werden.
Mhm. Welchen Plan gibt es denn ganz konkret, um die Energieversorgung zu gewährleisten, sollte es dazu kommen?
Wir werden vielleicht dann wirklich im allergrößten Worst Case, den ich jetzt im Moment nicht sehe, rationieren müssen. Wir werden vielleicht Stromausschaltungen haben für eine bestimmte Zeit mit Vorankündigungen. Ja, aber das ist wirklich definitiv absoluter Worst Case, den wir so im Moment nicht sehen.
Welche Rolle spielen dabei erneuerbare Energien? Spätestens jetzt müsste die Energiewende doch in voller Blüte dastehen und als Lösungsansatz dienen, oder?
Ja, aber wenn man jetzt erstmal sieht, erneuerbare Energien, natürlich müssen die ausgebaut werden, und das stehen wir ja auch für. Wir haben eben halt das Problem, dass wir sehr, sehr langsam im Windkraftausbau sind. Ja, also wir haben sehr viele Ressentiments in der Bevölkerung, wir haben Klagen gegen Windkrafträder zum Beispiel. Aber wir haben natürlich auch das Problem erstens des Transportes. Also im Norden weht der Wind, das ist eigentlich logisch, onshore und offshore. Da wird vor allen Dingen der Wind, die Windkraft und Strom erzeugt. Aber wie transportieren wir das logischerweise in die Bundesrepublik, in den Süden? Es gibt jetzt entsprechende Trassen, die gebaut werden. Aber was ist mit der Speicherung des Stroms? Das hängt ja auch davon ab, wir müssen ja auch Strom speichern können, der erzeugt wird zu bestimmten Lastzeiten. Und dann haben wir ein Problem.
Was ja auch keine Überraschung ist. Wenn man bedenkt, wann haben wir angefangen, Windkraftanlagen zu bauen, dass man da irgendeine Speichermöglichkeit braucht, ist ja...
Ja, aber ich glaube, ich bin jetzt kein Techniker, aber es ist schon relativ schwierig, das in dieser Kapazität zu schaffen. Wir haben ein kleines Projekt bei uns im Bundesverband, dass wir unter Umständen versuchen, die Elektrofahrzeuge, Elektrobusse als Notstromaggregate zu nutzen. Also dass die Batteriespeicherung in den Bussen, in den Autos dann eben halt im Worst Case zu Krankenhäusern fahren können und so weiter. Also dass die Straße unsere Notstromversorgung sein wird. Also das wird sicherlich der Fall sein.
Ich habe den Vergleich mit Japan. Ich habe in Japan ein bisschen Zeit verbracht und ich habe das Gefühl, dadurch, dass diese Katastrophen in Japan zum Alltag gehören, ist es nichts, wo man bis zur letzten Sekunde wartet, sondern ganz weit im Vorfeld bereitet man sich darauf vor, dass ein Erdbeben stattfinden könnte. Und jede Familie hat so ein Emergency Pack und mit Lebensmitteln und Wasser für 3 Tage, mit einer Taschenlampe, mit wasserabsorbierenden Laken und einer Decke. Und in Deutschland fängt das jetzt an, aus einer panischen, spürt so eine Panik da. Man sieht, die Leute hamstern, Mehl und Campinggrills sind ausverkauft. Was ist tatsächlich sinnvoll in Deutschland? Also wenn Sie eine Checkliste hätten, was ist tatsächlich sinnvoll für jede Familie anzuschaffen oder anzulegen, sodass man tatsächlich vorbereitet ist und nicht übertrieben oder panisch, sondern einfach vernünftig. Also sinnvoll, dem Vorschlag von Nancy Faeser zu folgen, 10-Tages-Vorrat anzulegen?
Mein Vorschlag ist, einfach mal googeln. Das BBK, also das Bundesamt, hat einen sogenannten Notfallvorsorgerechner online gestellt, sodass man anhand dieses Rechners pro Person sich die notwendigen Rationen eigentlich selber sofort errechnen kann. Und das sollte man dann auch einkaufen. Wasser, Öl, Nudeln, Reis, Konserven, Mehl
Campinggrills,
Batterien, Kurbelradio, das ist auch wichtig, sollte der Strom mal weg sein. Aber das sind Szenarien, die wir hoffentlich nie haben und die wir auch nicht herbeireden möchten.
Alles klar, vielen Dank, Holger Behrens.
Kein Thema, herzlichen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da herrscht große Aufregung in der Kryptobranche. Die Hintergründe kennt unsere Expertin an der Wall Street, Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Terra USD ist eine Kryptowährung, die an den Dollar gekoppelt ist. Und trotzdem fällt diese gerade massiv. Wie kann das passieren und was bedeutet das?
Ja, Chelsea, dazu muss man verstehen, dass es unterschiedliche Stablecoins gibt, nämlich welche, die backed by the Dollar sind. Das heißt, dass für jeden dieser Coins auch tatsächlich genau ein Dollar hinterlegt wird. Ein Beispiel hierfür ist USDC Coin. Und dann gibt es aber auch noch Stablecoins, die nur pegged to the Dollar sind, also an den Wert des Dollars gekoppelt, aber dieser Wert ist nicht 1:1 hinterlegt. Eins von diesen algorithmischen Stablecoins ist eben genau Terra USD. Der nutzt eine andere Kryptowährung, nämlich den Coin Luna aus dem Terra Luna Netz, um den Stablecoin stabil zu halten. Terra USD ist eigentlich genau immer einen Dollar wert. In den letzten Tagen ist der Wert aber unter 30 Cent gefallen. Was da genau passiert ist, darüber gibt es noch sehr viele Fragezeichen. Aber offenbar hat ein Großinvestor das System bewusst angegriffen, indem er Unmengen an Geld auf einmal aus dem System gezogen hat. Das brachte dann diese Koppelung an den Dollar aus dem Gleichgewicht und löste dann wie so eine Art Lawine, kann man fast sagen, aus. Das Team hinter dem Coin musste dann selbst Geld in das System stecken, um das zu retten. Und dafür musste sehr viel Bitcoin verkauft werden und viele Leute zogen ihr Geld auch einfach aus Panik ab. Der Coin Luna verlor 99,6% seines Wertes, also fast alles, und zwar innerhalb von wenigen Stunden, kann man fast sagen. Die Konsequenzen aus dem Ganzen sind noch nicht abzusehen. Möglich ist aber, dass es jetzt regulatorische Konsequenzen geben wird. US-Finanzministerin Janet Yellen sagte diese Woche zum Beispiel schon, dass wir einen angemessenen Regulierungsrahmen für Krypto brauchen, weil es eben Risiken für die Finanzstabilität gäbe. Und was zum jetzigen Zeitpunkt auch noch sehr wahrscheinlich scheint, ist, dass der Kryptomarkt jetzt erstmal in einen langen Bärenmarkt verfallen wird.
Danke, Anne. Und jetzt zu Annette Weißbach nach Frankfurt am Main. Guten Morgen.
Guten Morgen, Chelsea.
Siemens hat neue Quartalszahlen vorgestellt mit nicht allzu guten Nachrichten. Was ist da los?
Der Einbruch des Nettogewinns bei Siemens liegt vor allem an den hohen Abschreibungen, weil man sich aus dem Russlandgeschäft zurückzieht. Nach 170 Jahren in dem Land verlässt Siemens jetzt Russland komplett und das kostet das Unternehmen 600 Millionen Euro Abschreibungen wegen der Sanktionen und das belastet natürlich den Nettogewinn massiv. Wenn man allerdings auf die Aufträge schaut, dann ist das ein wahrer Boom und Siemens kann diese ganzen Aufträge überhaupt nicht bewältigen wegen der Probleme mit den Lieferketten. Und hier kommen wir zu dem größten Problem des Unternehmens und das ist der Lockdown in China. Der Vorstandsvorsitzende Roland Busch sagt ganz klar, das ist die größte Herausforderung momentan für das Unternehmen, denn A, produziert man da und B, ist man auch stark abhängig vom Handel mit China und der Shanghaier Hafen ist ja wegen des Lockdowns in Mitleidenschaft gezogen. Nach vorne heraus bleibt Siemens allerdings relativ optimistisch. Die Prognose wird bestätigt, allerdings nicht für den sogenannten Mobility-Bereich. Hier nimmt man die Prognose ein bisschen runter, denn da ist man vor allem von Russland abhängig gewesen. Die Aktie ist mit einem Minus von 2,5% aus dem Handel gegangen. Also jetzt auch kein dramatischer Kursverlust, allerdings ein bisschen natürlich verschnupfte Stimmung bei den Anlegern.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass der Bundesdigitalminister Volker Wissing Millionen von Instagrammern den Appetit verdirbt. Denn das Essen von Mahlzeiten spielt ja mittlerweile nur noch zweite Geige. Viel wichtiger ist das Fotografieren und Posten des Essens im Internet. Aber das ist laut dem Minister ein Energiefresser und Klimakiller. Nach einem Treffen mit Digitalministern aus anderen Ländern gab Wissing zum Besten:
Bestimmte Dinge, die digital gemacht werden, werden getan, ohne dass man darüber nachdenkt, was für Folgen sie für die Umwelt haben oder für den Energieverbrauch haben. Und beispielsweise neigen wir dazu, das wurde angesprochen, dass wir unser Essen fotografieren. Und wenn man sich die Zahl der Fotos von Essen anschaut, weltweit, dann kommt man auf einen enormen Energieverbrauch. Man muss sich die Frage stellen, ist das wirklich notwendig? Denken wir bei solchen Dingen daran, dass das erhebliche Folgen hat?
Schwere Kost. Dabei hätte der Minister mal lieber auf den eigenen Teller schauen sollen. Auf seinem eigenen Instagram-Kanal postet er gerne selbst kulinarische Highlights. Einen bunten Obstteller, einen leckeren Laib Brot oder den guten alten Cappuccino mit einem Herz im Milchschaum. Aber abgesehen davon, wie hoch ist denn eigentlich genau der Energieverbrauch der Food-Fotos, Herr Wissing?
Ich kann die genauen Zahlen nicht nennen, aber ich war erschrocken, als ich gehört habe, was bei diesem Beispiel für einen Energiebedarf abgerufen wird.
Ach so. Aber Volker Wissing ist ja auch Bundesverkehrsminister. Als solcher kann er mal richtig anpacken, um Energie und CO2 einzusparen, mehr Tempo beim Ausbau der Elektromobilität und vor allem eine Reform der Deutschen Bahn. Wer sich endlich mal auf die Bahn verlassen kann, verzichtet im besten Fall auf das Auto oder das Flugzeug. Wenn dann auch noch das Bord-Restaurant offen hat, dann kann man mal locker ein Foto vom Tagesgericht Chili con Carne posten. Ohne schlechtes Gewissen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass sich Spotify so sicher ist, wer den Eurovision Song Contest morgen Abend gewinnt. Die Musikplattform hat die Streamings aller ESC-Teilnehmerinnen und Teilnehmer der letzten Wochen ausgewertet. Und europaweit liegt das italienische Duo Mahmoud und Blanco mit ihrem Song Brividi vorne, was so viel wie Schauer oder Gänsehaut bedeutet.
No, sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle e pagherai per andar via, accetterai anche una bugia e ti vorrei amare ma sbaglio sempre e mi vengono i piedi.
Die beiden jungen italienischen Sänger mit den angeblich so großen Siegchancen haben auch hierzulande schon Fans bei den ESC-Experten von der ARD.
Schöner Melodiebogen, tolle Komposition.
Das sind tolle Stimmen, das ist eine super Produktion und die ganze Ästhetik ist einfach von vorne bis hinten stimmig.
Italiener können Ballade, muss man einfach sagen.
Die haben einfach schon das Glück, was sie eine geile Sprache haben. Die könnten auch über Käse singen oder über was weiß ich, Schorf. Das hört sich immer toll an.
Aber ich wäre mir nicht so sicher, ob der italienische Beitrag tatsächlich als Sieger von der Bühne geht. Ich glaube, letztlich wird es auf den Beitrag der Ukraine hinauslaufen. Das Kalush Orchestra mit dem Song Stefania.
Stefania, Mamo, Mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a wona sywije. Zaspiwaj meni, Mamo, kolyskowu, chcę jeszcze poczuć.
Stefania ist die Mutter von Leadsänger Oleg Siuk, der stets mit seinem Markenzeichen, einem rosafarbenen Anglerhut, auftritt und in der Ukraine einer der bekanntesten Künstler ist. In das Lied über seine Mutter wird gerade viel hineininterpretiert, wenn er singt, dass er seine Willenskraft von ihr hat oder dass er immer nach Hause finden wird, auch wenn alle Straßen zerstört sind, dann liegt der Bezug zur aktuellen Situation in seinem Heimatland auf der Hand. Und das macht den Song hoch emotional. Gerade aus den osteuropäischen Teilnehmerländern dürften ihm die Punkte nur so zufliegen. Daher denke ich, Ukraine 12 Points werden wir Samstagabend öfter hören. Ich wünsche Ihnen jetzt einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Tag und nachher in das Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns nächste Woche wieder. Same time, same place.
Ich bin